Liebe Freundinnen, liebe Menschen, die ihr diese Rede hört, liebe Genossinnen, wir gedenken heute den Opfern von Hanau, die genau vor einem Jahr von einem Rechtsterroristen ermordet wurden. Wir gedenken heute Gökhan, Sedat, Said Nesser, Mercedes, Hamza, Willi Viorel, Fatih, Ferhat und Kaloyan. Wir stehen heute auch an der Seite der Überlebenden, für die ihr Leben nicht mehr so sein wird wie vor der Tat. Und wir stehen auch an der Seite der Initiative 19. Februar, in der sie sich organisiert haben, mit der sie versuchen, Aufklärungsarbeit zu leisten und sich gegenseitig zu unterstützen. Warum ist Gedenken so wichtig? Ferhat Unvar, einer der Ermordeten, schrieb 2015 auf seiner Facebook-Seite: Tot sind wir erst, wenn man uns vergisst. Wir stehen heute genau hier, damit man sie nicht vergisst. Damit man all diejenigen nicht vergisst, die in diesem Land ermordet worden sind, weil sie von Nazis und Rassisten nicht als Menschen, die von hier sind, akzeptiert worden sind. Ein würdiges Gedenken heißt kämpfen, sagte die 96-jährige Holocaust-Überlebende Esther Becherano letzten Sonntag in Bezug auf Hanau. Genau deshalb sind wir heute hier auf dem Status. Wir alle wissen, Hanau ist kein Einzelfall. Das zeigen die Bilder, die in euren Köpfen erscheinen, wenn ich Orte wie Halle, Kassel, Mölln, Solingen, Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda nenne. Oder wenn ich die drei Buchstaben NSU ausspreche. Es sind deutsche Kontinuitäten, die nicht erst in den letzten 30 Jahren, sondern seit Jahrzehnten in diesem Land mächtig sind. Philipp Bohmann, der Vater der in Hanau getöteten Mercedes Kirpatz, hat letzte Woche erst erzählt, dass sein Großvater im KZ in Auschwitz ermordet wurde. Er war einer von 500.000 Sinti und Roma, die von den deutschen Faschisten umgebracht wurden. Und heute trifft es sie wieder, beziehungsweise immer noch. Das sind die Kontinuitäten, über die wir sprechen müssen. Doch diese sind viel breiter als nur die AfD oder offen faschistische und rassistische Strukturen und Netzwerke in Deutschland. Wir müssen auch über andere Dinge reden, über Dinge, die den Nährboden für solche Strukturen und Taten bieten. Wir müssen reden über den alltäglichen institutionellen Rassismus in unserer Gesellschaft. Denn es sind nicht nur die Mörder, die schießen und damit die Schuld tragen. Ihre Waffen werden auch von Menschen geladen, die in der Regierung und an zentralen Stellen dieses Staates sitzen. Ich werde den Namen des Hanau-Täters hier nicht aussprechen. Aber wisst ihr, was für ein Buch im Regal im Keller seines Hauses stand? Es war das Buch »Deutschland schafft sich ab« von Thilo Sarrazin, der in Berlin Finanzsenator war und erst letztes Jahr aus der SPD ausgeschlossen wurde. Sarrazin hat mit seinem Werk eine Patrone in das Magazin der halbautomatischen Waffe des Täters geladen. War es nicht ein Innenminister Seehofer, der bis zur letzten Patrone gegen die Einwanderung in die Sozialsysteme kämpfen will und der die Migration als Mutter aller Probleme bezeichnet hat? Auch er hat mit solchen Äußerungen den Nährboden von Rassismus und Hass gefüttert und damit wirklich eine Patrone bereitgestellt, und zwar eine Patrone für den Anschlag. Ist es auch nicht das Hetzblatt-Bild, das im Wechselspiel mit der CDU-CSU auch hier in München seine Kampagnen gegen sogenannte kriminelle Clans, die sich angeblich in Shisha-Bars treffen, fährt und damit einen der wenigen Orte stigmatisiert, in denen sich Menschen, die von der Dominanzgesellschaft nicht akzeptiert werden, ungestört treffen können? Auch eine solche Berichterstattung füttert die rassistischen Ideologien, die letztendlich zu Hanau führen. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Regierungsparteien sich gar nicht wirklich vollständig nach rechts abgrenzen können, weil das ja bedeuten würde, dass sie sich auch inhaltlich in ihrer konkreten Politik davon abgrenzen müssten. Rechtsanwalt Alexander Hoffmann, einer der Nebenklageanwälte im Lübcke-Prozess, der auch hier ganz viele Prozesse gemacht hat, macht das ganz deutlich und ich zitiere ihn ein bisschen länger. Er sagt in einem Spiegel-Interview: Politiker distanzieren sich von Neonazis oder AfD als Personen oder Parteien, tun das aber kaum konkret inhaltlich. Seit den 80er Jahren erleben wir eine geschlossene Front bei der Ablehnung von Asylbewerbern, dem Wunsch, Europas Grenzen hermetisch dicht zu machen, bei der Kriminalisierung von jungen Migrantinnen. Natürlich sagt SPD-Chefin Saskia Esken sinngemäß, wir sind Antifa. Das ist ja auch gut so. Aber ihr Parteikollege Boris Pistorius lässt in Niedersachsen ein Verbot der Antifa prüfen. Bis heute wird beispielsweise ein dauerhaftes Bleiberecht von Opfern rassistischer und neonazistischer Gewalt abgelehnt. Inhaltlich, politisch wird eine knallharte Abgrenzung meistens vermieden, auch um die Wählerinnen am rechten Rand nicht zu verschrecken. Zitat Ende. Wir dürfen hier auch nicht über den Zusammenhang von Rassismus und Kapitalismus schweigen, in dessen Grundlage schon Ideologien der Ungleichwertigkeit angelegt sind, damit gerechtfertigt werden kann, warum es wenige Menschen gibt, die reich und so viele Menschen gibt, die arm sind. Es gilt, die verschiedenen miteinander verwobenen Ausbeutungs- und Ausgrenzungsmechanismen zu sehen und zusammenzudenken. Es ist doch kein Zufall, dass die Jobs, die am schlechtesten bezahlt werden, von denen geleistet werden, die in diesem Land nicht als Menschen von hier gezählt werden. Rassismus hat im Kapitalismus eine gesellschaftliche Funktion. Er soll diesem Ausbeutungssystem Legitimität verschaffen. Liebe Freundinnen, wenn wir über institutionellen Rassismus sprechen, müssen wir auch über die Polizei, den Verfassungsschutz und andere sogenannte Sicherheitsbehörden sprechen. Sie sind für Menschen, die nicht als Deutsche gelesen werden, Quellen der Unsicherheit. Diese Behörden stellen auch noch eine weitere deutsche Kontinuität dar, nämlich die, dass nach 1945 in der BRD weite Teile der faschistischen Funktionseliten im Staatsapparat einfach weiterarbeiten konnten. Dieser Rassismus, den wir heute erleben, kommt nicht von irgendwoher. Er ist vor allem in den sogenannten Sicherheitsbehörden dieses Staates präsent. Wie sicher können wir uns denn fühlen, wenn die Adressen von Drohbriefen, die mit nationalsozialistischer Untergrund 2.0 unterschrieben sind, von Polizeicomputern abgerufen worden sind? Fast täglich kommen neue rechte Polizeiskandale ans Licht, die ich hier nicht alle aufzählen kann und will. Ich würde sie eigentlich auch gar nicht als Skandale bezeichnen, denn Rassismus ist strukturell in dieser Polizei verankert. Er ist in ihr angelegt, weil sie letztlich dazu dient, eben dieses auf Ungleichheit basierende System aufrechtzuerhalten und zu schützen. Defund the police ist das Schlagwort, über das wir auch hier sprechen müssen. Ich hatte jetzt noch ganz viel vorbereitet, das mache ich jetzt aber nicht aufgrund der Länge und weil wir schon länger unterwegs sind, über die Kette des behördlichen Versagens, das in Hanau und auch anderswo deutlich geworden ist. Ich fordere euch auf, schaut euch das Video der Initiative 19. Februar an, die letzten Sonntag eine Anklage in dieser Richtung veröffentlicht hat. Ihr könnt es überall sehen, auf YouTube, Facebook. Schaut euch an und ihr seht, was gemeint ist mit institutionellem Rassismus am Beispiel von Hanau. Ich komme zum Schluss. Nevroz Duman, eine der wirklich aktivsten in der Initiative 19. Februar, sagte letzten Sonntag, Hanau muss eine Zäsur werden. Sie hat recht. Und es liegt an uns, diese Zäsur von unten zu erzwingen, denn es gibt niemand anderen, der das für uns macht. Vielen Dank.
Aufstehen gegen Rassismus.